Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Während die Welt auf den eskalierenden Streit zwischen Russland und der Ukraine schaut, droht im Donbass eine Umweltkatastrophe. Dem Gebiet, das seit 2014 geteilt ist, in einen Teil, der von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird, und in einen zweiten, von den pro-russischen Separatisten.
Das ansteigende Wasser in den Kohleminen kennt keine politischen Grenzen und auch keine militärischen Grenzen. Es bringt den Donbass aus dem Gleichgewicht und verwandelt die Region in ein gefährliches hydroökologisches System.
Ich bin Margarete Wohlan und der Donbass, von dem gerade die Rede war, war mal das größte Industriezentrum der Ukraine. Doch dann kam der Krieg. Die Minen wurden sich selbst überlassen und verseuchen jetzt nicht nur das Trinkwasser, sondern werden auch das komplette Kohleindustriegebiet überfluten, wenn keine Hilfe kommt, meint unsere Reporterin Rebecca Barth.
Anna Gorbatschowa besitzt einen kleinen Supermarkt in der Stadt Taryatsk, nur wenige Kilometer entfernt von der Front. Als der Krieg beginnt, flieht Gorbatschowa vor den Separatisten aus der Nachbarstadt Horlivka. Heute trennen die beiden Städte nur 15 Kilometer und eine Frontlinie. Lange hatte die 52-Jährige gehofft, dass sie bald in ihre Heimatstadt zurückkehren kann. Jetzt aber will sie weg.
Die Leute fehlen. Wir sind schon den dritten Monat im Minus. Aber wir haben eine neue Stadt gefunden.
Taryetsk in der Ostukraine war einst eine stolze Stadt. Taryetsk, Stadt der Bergarbeiter, steht in großen Buchstaben am Stadteingang. Hier wurde im 18. Jahrhundert erstmals Kohle gefunden, heißt es. In Taryetsk habe der Donbass, wie die rohstoffreiche Region in der Ostukraine genannt wird, seinen Anfang genommen. Mikhailo Walinets, Vorsitzender der unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft, erklärt:
Zu Sowjetzeiten war der Donbass die größte Industrieregion der Sowjetunion. Kohlebergbau, Stromerzeugung, Metallproduktion und Maschinenbau. Mitte der 70er Jahre änderte die Sowjetunion ihre Politik und begann mit der Erschließung des Nordens und Sibiriens. Nach und nach verlor der Donbass seine führende Rolle. Aber als die Ukraine 1991 ihre Unabhängigkeit erlangte, war der Donbass für die Ukraine eine sehr mächtige Industrieregion.
Etwa 3% des weltweiten Kohlevorkommens wurden in der Ukraine nachgewiesen, das allermeiste davon im Donbass. Doch hier tobt seit fast 8 Jahren ein Krieg. Seither ist die Kohleförderung um schätzungsweise 60% eingebrochen. Viele Menschen verloren ihre Arbeit. Deshalb auch hat Anna Gorbatschowa in der Stadt Taryetsk nur noch wenige Kunden.
Viele sind zum Arbeiten nach Europa gegangen, sehr viele. Oder in größere Städte wie Kiew oder Charkiw. Und alle warten, bis die letzten Minen schließen. Dann gibt's hier gar nichts mehr.
Viele Minen sind bereits geschlossen, die Anlagen veraltet, die Kraftwerke unrentabel. Und bis 2035 will die Ukraine den Kohleausstieg schaffen. Laut der NGO Truth Hounds gibt es 220 Bergwerke im Donbass. Nur noch 97 von ihnen sind in Betrieb. 2 davon in Taryetsk. Anna Gorbatschowa steigt ins Auto. Sie will mir etwas zeigen. Die Fahrt geht über verschneite Straßen. Der Himmel ist grau. Kaum ein Mensch ist unterwegs. Hinter den Bäumen, kaum sichtbar, entdecke ich Ruinen. Häuser mit verrammelten Fenstern, eingestürzten Dächern und bröckelnden Mauern.
Das ist die Stadt Artyom. Ich schwöre, als ich das erste Mal hier war und mir die Einheimischen erzählt haben, was das früher für ein Ort war, ich war schockiert. Dort an der Haltestelle wurden früher Flugtickets verkauft für den Flughafen Donetsk. So groß war diese Stadt einmal. Das war natürlich vor dem Krieg.
Früher gab es hier einen Untertagebau. In den Ruinen lebten die Bergarbeiter mit ihren Familien. Aber als das Bergwerk 2003 schloss, zogen die Menschen weg. Das gleiche Schicksal droht jetzt auch Taryetsk, sagt Gorbatschowa. Die Perspektivlosigkeit macht ihr mehr Sorgen als eine mögliche Eskalation der Kämpfe in der Ostukraine.
Selbst wenn Putin morgen auf wundersame Weise sagt, entwickelt euch, wie ihr wollt, werden hierher kaum Leute zurückkehren. Das ist es, was Angst macht. Hier werden nie wieder Menschen leben.
Tatsächlich könnte der Donbass in Zukunft unbewohnbar werden, sagen Experten. Denn im Schatten des Krieges bahnt sich eine Umweltkatastrophe an, verursacht durch unprofessionell geschlossene Bergwerke. Sie könnte weit schlimmere Folgen haben als der Krieg selbst. Auf beiden Seiten der Frontlinie, warnt der Kiewer Geologe Jefeni Jakowljew.
Ich war in Tschernobyl. Und wenn ich im Donbass bin, erinnere ich mich daran. Die Frage trifft mich ins Herz. Denn der Donbass ist heute ein auf der Welt einzigartiges Experiment einer praktisch unkontrollierten Flutung eines kompletten Kohleindustriegebiets.
Die Flutung von Bergwerken ist an sich ein natürlicher Prozess, aber gefährlich. In Bergwerken sammelt sich Wasser, das sogenannte Grubenwasser. Das ist Regenwasser, das durch Erd- und Gesteinsschichten nach unten sickert. Dort läuft es in Schächte und Stollen und muss kontinuierlich abgepumpt werden. Doch das passiert in der Ostukraine offenbar nicht. Für die Umwelt kann das verheerende Folgen haben, sagt Jefeni Jakowljew.
Die unkontrollierte Überflutung von Minen führt nur in eine Richtung: zur Verschlechterung der ökologischen Situation, Verschlechterung der Sicherheit für die Bevölkerung und vor allem zu Bodenabsenkungen, Zerstörung von Häusern, Straßennetzen, Brücken. Nur in diese Richtung.
Die Bergwerke in der Ostukraine sind oft in schlechtem Zustand. Der Krieg hat das Problem vergrößert. Viele Anlagen wurden durch den Beschuss zerstört. Stromausfälle führten zu Überschwemmungen und die Ukraine verlor die Kontrolle über einen Großteil der Bergwerke. Sie befinden sich heute auf dem Gebiet der sogenannten prorussischen Separatisten. Über einer Sushi-Bar in der ostukrainischen Stadt Tariezk hat der Aktivist Volodymyr Jelez ein kleines Büro. Er zieht ein Blatt Papier heran.
Ich zeige es Ihnen. Hier ein Bergwerk und da ein Bergwerk. Hier unten sammelt sich Wasser. Bei uns wird es abgepumpt. Auch auf der anderen Seite der Front sammelt sich Wasser. Es sammelt sich und kommt irgendwann zu uns. Die Bergwerke sind miteinander verbunden und wir befürchten, dass das Wasser von dort nach Tariezk eindringt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Das Grubenwasser ist oft mit Salzen und Metallen verseucht. Wenn es nicht abgepumpt wird, kann es in das Grundwasser gelangen und das Trinkwasser kontaminieren. Die unterirdischen Verbindungen sind charakteristisch für die Bergwerke in der Ostukraine. Die Region gleicht einem Schweizer Käse. Während überirdisch der Frontverlauf Städte wie Tariezk und Horlivka trennt, sind sie unterirdisch immer noch verbunden, durch Schächte und Stollen. Insgesamt 27 Bergwerke gibt es in dem Abbaugebiet bei Tariezk, aber nur 4 davon können von der Ukraine überwacht werden. Und die Behörden der beiden Konfliktparteien kooperieren nicht miteinander. Das hat ernsthafte Folgen, sagt Geologe Jefeni Jakowljew.
In den 8 Jahren seit Kriegsbeginn gab es schon Opfer dieser Entwicklung auf beiden Seiten. Wir erreichen ein irreversibles Level. An den meisten Orten an der Front gibt es schon kein Zurück mehr. Heute sehen wir kritische Entwicklungen bei Bodenabsenkungen, Überschwemmungen, Flutungen, Entweichung von Gas und sogar menschengemachte Erdbeben.
Überflutete Minen können Wohngebiete zerstören, aber sie setzen auch Methangas frei. Das kann durch Risse im Gestein an die Oberfläche gelangen und Menschen gefährden. Das ist schon lange keine Theorie mehr, sagt Gewerkschafter Michailo Volinitz.
Das Methangas wird freigesetzt und in den Städten sammelt es sich in den Kellern oder den unteren Stockwerken von Häusern. Von Zeit zu Zeit kommt es zu Verpuffungen. Die Menschen verbrennen sich die Haut an den Händen, im Gesicht und die Augen. Aber das wird verschwiegen.
Doch damit nicht genug. Das belastete Grubenwasser kann eine Region großflächig verseuchen. Und in Tariezk fürchtet sich Aktivist Volodymyr Jelez nicht nur vor salzhaltigem Wasser, denn auf der anderen Seite der Front im Bergwerk Junikumar führten Wissenschaftler in den 70er Jahren ein Experiment durch. Sie zündeten eine radioaktive Bombe.
Davor haben wir Angst, denn seit der Explosion sind etwa 50 Jahre vergangen und bisher wurden die radioaktiven Stoffe trocken in einer Kapsel konserviert. Das Wasser wurde abgepumpt, aber unsere Informationen zufolge ist die Kapsel jetzt bereits überflutet.
Schon seit 2018 wird das Wasser aus der Mine nicht mehr abgepumpt. Das gab das Energieministerium der selbsternannten Volksrepublik Donetsk bekannt. Wie genau die Situation in den Separatistengebieten aussieht, kann jedoch niemand sagen. Es fehlen Daten. Laut der NGO Truth Hounds befinden sich aktuell 70 Kohlebergwerke im Schließungsprozess. 39 sollen bereits geflutet sein. Hat das jetzt schon Folgen für die Menschen? Darauf zumindest lassen Berichte schließen, auch in den von Separatisten kontrollierten Medien. Zu finden sind sie auf YouTube.
Über ein halbes Jahr beunruhigen unterirdische Erschütterungen unbekannter Herkunft die Bewohner von Makiivka.
Eine Wand ist vollständig eingestürzt und hat das Dach des Gebäudes freigelegt.
Von den Überschwemmungen waren die Räumlichkeiten des Einkaufszentrums und die Tiefgarage des Wohnkomplexes betroffen.
Erschütterungen, Überschwemmungen und einstürzende Gebäude, laut Experten Folge von gefluteten Bergwerken. Doch über das Ausmaß des Problems kann nur spekuliert werden. Es gibt kein Überwachungssystem und keinen Informationsaustausch zwischen den Konfliktparteien. Aber Schäden gibt es, auch auf der ukrainischen Seite der Front. Ich fahre weiter nach Solothe, eine Kleinstadt in der Ostukraine, ebenfalls direkt an der Front. Auch hier arbeiten die Menschen in den Kohleminen. Auch hier verursachten unkontrollierte Flutungen bereits Probleme. Alexei Babchenko, Chef der lokalen Verwaltung, empfängt mich. Das größte Problem im Ort sei der Krieg, beginnt Babchenko. Wegen der permanenten Kämpfe verliere das Land junge, fähige Menschen und auch Investoren blieben fern. Aber Babchenko beruhigt.
Auf den Krieg sind wir gut vorbereitet, darin haben wir Erfahrung. Derzeit formieren wir ein Bataillon zur territorialen Verteidigung. Und wir als Verwaltung erarbeiten Evakuierungspläne, welche Wege Zivilisten nehmen müssen und welche die Soldaten.
Aber es ist nicht nur der Krieg, der seiner Gemeinde schadet. Auch die überfluteten Bergwerke hinterlassen Schäden.
Wir beobachten gerade, dass zum Beispiel die Schule Risse bekommt. Jedes Jahr müssen wir Reparaturen durchführen. Und die Anwohner erzählen, dass sie Verformungen an den Gebäuden sehen.
2018 kam es in dem Ort zu einem Unglück. In der Mine gab es einen Wassereinbruch. Wie durch ein Wunder überlebten alle Arbeiter. Das Wasser brach aus einer Mine ein, die schon auf Separatistengebiet liegt. Es fließt bis heute mit einer Geschwindigkeit von über 1200 Kubikmetern pro Stunde. Damit sind die Anlagen der Mine überfordert, erklärt der Geologe Jewgeni Jakowlew.
Die Kapazität der Kläranlagen wird überschritten. Die schaffen es nicht, das Wasser in einen guten, sicheren Zustand zu bringen. Das fließt praktisch ohne Klärung in die Umwelt. Früher haben die Anlagen nur das eigene Wasser geklärt. Aber heute kommt das Wasser aus 4 Minen von der anderen Seite der Frontlinie.
Wozu das führt, will ich selbst sehen. Ich laufe zu dem betroffenen Bergwerk. Dann entdecke ich den kleinen Fluss Komischuwache. Der Fluss ist orange verfärbt. Am Ufer sammelt sich Schlamm und Schaum. Eine Analyse zeigt, die Sulfatwerte sind im Vergleich zum Normbereich um das Doppelte erhöht. Eisen sogar um das 84-fache. Alexei Babchenko, der Chef der örtlichen Verwaltung, findet in seinem Büro deutliche Worte.
Das ist eine Katastrophe, nicht nur für Solothe, das ist eine Katastrophe für die ganze Region.
Denn das Wasser von dem kleinen orangenen Fluss landet irgendwann im Sieverski Donets, die wichtigste Trinkwasserquelle der Region. Der Fluss fließt nach Russland und dort in den Don, der wiederum ins Asowsche Meer. Die Verunreinigung betrifft also weit größere Gebiete als nur die Ostukraine. Wie schlimm das Trinkwasser jedoch verunreinigt ist, lässt sich nur schwer ermitteln. Dem Geologen Jewgeni Jakowlew gelang Ende letzten Jahres eine Expedition in die Gebiete der sogenannten prorussischen Separatisten.
Es gibt eine große Anzahl von Hausbrunnen, Quellen und Oberflächenreservoirs, die derzeit im Einflussbereich der zunehmend verunreinigten Grubenwasser liegen. Wir konnten feststellen, dass etwa 90% dieser Brunnen, Quellen und Wasserreservoirs kontaminiert sind. Das Wasser hat keine Trinkwasserqualität, aber die Leute trinken es trotzdem.
Jetzt droht der Krieg in der Ostukraine wieder zu eskalieren. Und die Konfliktparteien, Ukraine, die sogenannten pro-russischen Separatisten und auch Russland, scheinen an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht interessiert zu sein. Dabei sind alle von den negativen Folgen für die Umwelt betroffen, sagt der Geologe Jewgeni Jakowlew.
Das ansteigende Wasser in den Kohleminen kennt keine politischen Grenzen und auch keine militärischen Grenzen. Es bringt den Donbass aus dem Gleichgewicht und verwandelt die Region in ein gefährliches hydroökologisches System.
Die Auswirkungen dieser Entwicklung, da sind sich Experten sicher, könnten erst in einigen Jahren spürbar werden. Doch dann ist es bereits zu spät.
Wenn man bedenkt, dass die Weltdiplomatie sich gerade sehr darum bemüht, den eskalierenden Streit zwischen der Ukraine und Russland zu entschärfen, könnten doch die Konfliktparteien, um die es hier gegangen ist, zeigen, wie ernst ihnen ein friedliches Miteinander ist, indem sie grenzüberschreitend die Umweltkatastrophe angehen. Denn sie ist eine tickende Zeitbombe. Warum das nicht geschieht, frage ich jetzt den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, Johannes Voswinkel. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Die betroffenen Regionen, also der ukrainisch kontrollierte Donbass und der Donbass von den Separatisten, diese Regionen scheinen nicht interessiert zu sein an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, um das Problem zu lösen. Wie sehr haben sich die Menschen in diesem geteilten Donbass voneinander entfernt?
Ja, das ist ein schleichender Prozess, der allerdings an Geschwindigkeit zugenommen hat zuletzt, weil fast alle Übergangsstellen nicht mehr passierbar sind. Menschen, die beispielsweise aus dem Donbass geflohen sind und sich jetzt in Kiew oder im westlichen Teil der Ukraine oder im zentralen Teil aufhalten, können gar nicht mehr über diese Kontrollstellen überwechseln, um beispielsweise ihre Verwandten in den besetzten Gebieten zu besuchen, sondern tun dies häufig, indem sie über Russland einreisen. Es findet also eine schleichende Entfremdung statt zwischen den Menschen, was natürlich sehr bedenklich ist für die ukrainische Regierung, wenn sie denn eine Perspektive auf eine eines Tages Wiedereingliederung der Gebiete in die Ukraine haben will.
Wie sehen das eigentlich die Menschen in Kiew und in der Westukraine? Haben sie die pro-russischen Separatistengebiete quasi aufgegeben für sich?
Nein, nein, das ist nicht der Fall. Für viele Menschen ist das nicht verhandelbar. Es wäre auch für die ukrainische Politik eventuell fast eine Art von Selbstmord, also für den Präsidenten Selenskyj beispielsweise, wenn er alle Bestimmungen, die in den Minsker Vereinbarungen getroffen wurden, wenn er alle diese Vereinbarungen einhalten und umsetzen würde. Für viele gliche dies schon einer Kapitulation gegenüber Russland. Das wäre ja zum Beispiel verbunden mit einem Autonomiestatus und mit einer großen Eigenständigkeit für die besetzten Gebiete. Für einen Großteil der Ukrainer ist das überhaupt nicht verhandelbar.
Höre ich da heraus, dass auch dieser Krieg, der begonnen hat 2014 mit der Annexion der Krim, dass dieser Krieg den Patriotismus in der Ukraine gestärkt hat?
Ja, das hat einen richtigen Schub gegeben. Trotz allem ist das natürlich ein schwieriger Prozess, dieser Prozess der Nationenbildung innerhalb der Ukraine. Aber er ist verstärkt worden durch den Krieg, weil es ein Land ist, bei dem viele der Faktoren, die häufig für einen Identifikations- und Nationenbildungsprozess ganz wichtig sind, nicht vorhanden sind oder nur bedingt vorhanden sind. Das ist zum Beispiel die gemeinsame Sprache. Hier haben wir ja Ukrainisch und Russisch, obwohl, muss man auch dazu sagen, die Nutzung der Sprache im Alltag für die Menschen gar kein Problem ist. Daraus wird dann eher durch die Politik oder die, die Konflikte schüren wollen, ein Problem gemacht. Es fehlt die gemeinsame Religion. Wir haben ja verschiedene Religionen in der Ukraine und verschiedene Kirchen auch entsprechend. Es fehlt auch das klare Territorium. Das wechselte sehr stark in der Geschichte. Aber ein Punkt, der auch sehr wichtig ist dabei, lässt sich tatsächlich als wachsend nachweisen. Das ist nämlich das Bekenntnis, ein Ukrainer zu sein. Wenn man Umfragen in den letzten 15 Jahren Glauben schenkt, dann wächst die Gruppe derer, die sich zur ukrainischen Nation bekennen.
Kommen wir doch nochmal zu der Politik. Von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hört man, dass er alles versucht, um den Krieg nicht ganz so wichtig zu machen, um eine Panikmache zu verhindern. Tut er das, weil er nicht an den Einmarsch der Russen glaubt oder weil er den Kollaps der Wirtschaft befürchtet?
Also ich denke, ich weiß ja nicht, was Herr Selenskyj alles im Kopf hat, aber ich denke, dass er Letzteres natürlich insbesondere im Blick hat. Eine große Gefahr, das wurde uns auch von ausländischen Diplomaten hier in Kiew bestätigt, eine große Gefahr besteht darin, dass psychologisch die Stimmung in der Ukraine kippt und wir auf einmal eine Art von Panik haben, Hamsterkäufe, eventuell durch die bestimmte Nutzung von Energie, Horten von Energie etc., das Energiesystem, das ja so lala gerade funktioniert, das Energiesystem kaputt gehen könnte und damit auch der Glaube daran, dass die Ukraine sich zu wehren vermag. Dem muss der Präsident natürlich vorbauen. Er versucht zu beruhigen, das gelingt aber auch nicht in allem, wenn er beispielsweise, wie das vor einigen Tagen passiert ist, den Journalisten Panikmache vorwirft, das sind jetzt meine Worte, dann nehmen das viele Ukrainer, Ukrainerinnen, die ich kenne, nicht besonders positiv auf und sagen, beruhigen ist die eine Sache, aber Vorwürfe an die Journalisten, da ist er doch zu weit gegangen, denn die Situation ist natürlich in jedem Fall kritisch.
Herr Vosswinkel, Sie versuchen ja als Böll-Stiftung mit verschiedenen Projekten die Zivilgesellschaft in der Ukraine zu stärken, haben also dorthin Kontakt in die Zivilgesellschaft. Was kriegen Sie mit? Was wird dort debattiert? Gibt es Ideen darüber, wie man mit dieser Eskalation umgehen sollte, umgehen kann?
Also es ist offensichtlich, dass der Grundpfeiler für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine die Verteidigung militärischer Art ist. Deswegen können wir auch in unseren Programmen jetzt beispielsweise nicht salopp gesagt Pazifismus predigen, sondern es geht vielmehr darum, tatsächlich aufzuzeigen, dass natürlich die physische Verteidigungsfähigkeit die Grundlage für alles ist, dass man den Begriff der Widerstandsfähigkeit eines Staates, nämlich des ukrainischen Staates, aber breiter sehen muss. Das geschieht beispielsweise in unserem Programm unter dem Titel Human Security. Was bedeutet, dass die Resilienz, wie das ja als Modebegriff häufig jetzt genannt wird, also die Widerstandsfähigkeit der Ukraine, nicht nur davon abhängt, dass man eine funktionstüchtige Armee hat, sondern auch davon, dass die Staaten, welchen Institutionen grundsätzlich funktionieren, dass eine soziale Sicherheit gegeben ist, ein Gesundheitssystem etc. Wir starten in unserem Programm einen Diskussionsprozess dazu und sind auf ziemlich viel Interesse gestoßen. Aber es muss von vornherein klar sein, dass wir natürlich verstehen, dass die Verteidigungsfähigkeit in militärischer Form für alle das Allerwichtigste ist.
Soweit Johannes Vosswinkel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, über die aktuelle Stimmung in der Ukraine. Die technischen kleinen Ausfälle bitte ich um Entschuldigung. Herr Vosswinkel, ich danke für Ihre Einschätzung.
Ja, Ihnen besten Dank.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um die Malaria-Forschung in Guinea-Bissau. Denn nicht Covid, sondern Malaria ist dort die häufigste Todesursache, zumindest bei schwangeren Frauen und bei Kindern unter 5 Jahren. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.